herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lech, Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Luri und gegenüber von mir sitzt Patrick Rothmann mit der Doppel-7. Habe die Ehre.
Ein Doppel-F für Foo Fighters.
7-7.
Ja,
FF. 7-7 steht für die 77 Leute, die dich in den Marktgemeinderat wählen wollten.
Richtig. Ja, ein paar war schon mehr, aber herzlich willkommen zu unserem kleinen, mickrigen, schäbigen Podcast, wie es dann so aus den Reihen der Politiker heißt.
Ja, habe ich nicht mitbekommen, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Ja. Grüße gehen raus. Was war los die Woche, Patrick?
Eigentlich gar nichts, oder? Eigentlich ist nichts passiert. Also bei mir ist zumindest jetzt mal nicht so viel passiert.
Foo Fighters ist die Nachfolgerband von Nirvana.
Genau.
Bin ich da richtig informiert?
Genau, und da ich zwei Karten habe für den 17. Juni, Front of Stage 1, freue ich mich natürlich. Und dieses T-Shirt hier habe ich von meinem Sohn zu Weihnachten bekommen. Und
ja, wunderbar. Ja,
sehr schön. Nein, so, wie war deine Woche? Erzähl mal, fang du mal an.
Ja.
Also, bei dir war spannender.
Bei mir war spannender. Ja, Sonntag, Montag, leicht gebrauchter Tag so. aber ansonsten eigentlich alles in bester Ordnung. Ich hatte diese Woche einen Piratenkompass gebastelt, Patrick.
Für den Sohn.
Ja, genau. Richtig. Ah, in der Nacht keine Ahnung, wann wir den gebastelt haben.
Um eins.
Aus einem Nutella-Deckel.
Nutella-Deckel
umdrehen und innen rein kannst du dann einen Kompass malen auf das Papier und den kannst du dann sogar drehen, weil der Deckel dreht sich ja. So, und dann hast du den perfekten Piratenkompass. Wunderbar. Das ist eine Auftragsarbeit,
ja,
und sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen.
Es bedarf ja auch einiger Zeit, sowas herzustellen.
Ja, ja so. Absolut richtig. Ich habe ja, Patrick, ich habe ja Zeit. kann ich das machen. Ich stecke mich jetzt, du sportelst jetzt gerade schon fleißig, glaube ich, was ich so mitbekommen habe. Oder? Täuscht das?
Ich bin jetzt ausnahmsweise mal wieder gesund und das ist schon seit jetzt, ich würde mal sagen, 10 Tagen.
Also obwohl du geimpft bist, ist eigentlich total blöd.
Gerade weil ich geimpft bin, glaube ich, ging es so gut. Aber wie gesagt, nein, ich bin jetzt wieder im Sportmodus und trainiere ja auf unsere, was heißt trainieren? Man muss halt sich einmal bewegen für unsere Alpenüberquerung zum Gardasee mit dem Rennrad.
Ja, tatsächlich, das steht an und da muss ich auch in die Puschen kommen.
Ja, muss da mal. Ne? Muss mal losmachen hier.
Ich fahre morgen mit dem Fahrrad nach Starnberg, im Rennradl, um zu schauen, wie ich denn jetzt so in meinem untrainierten Dasein dann da ankomme, wobei ich eine wahnsinnige Genetik habe, Patrick.
Ich habe
eine wahnsinnige Genetik und eine wahnsinnige Kraft, obwohl ich eigentlich wenig getan habe, dass ich davon ausgehe, dass ich da im Ruhepuls hinkomme.
Ja gut, wenn du da 4 Stunden hin brauchst, dann würde ich auch im Ruhepuls ankommen, ist ganz klar. Aber so ein bisschen Zwischentraining hätte ja schon mal gut getan, mal woanders kurz hinfahren, hier am Hohenpeißenberg ein bisschen in der Gegend rumfahren.
Ja, wäre gut gewesen, aber jetzt fahren wir morgen mal nach Starnberg und starten gleich mal so richtig rein, dass der Körper weiß, wo die Reise hingeht.
Ja, ich kriege ja mein Rennradl erst noch. Kommt ja erst irgendwann Ende März, glaube ich. Das ist ja bestellt und freue mich schon drauf.
Bis dahin bin ich schon voll in Form. Ende März, jetzt haben wir es Mitte März. Das läuft bei mir.
Ja, ich war schon dreimal in Peißenberg, also auch über St. Georg. Unsere Stammstrecke läuft. Ja,
hervorragend.
Ansonsten
ist alles gut. Also meine Aktion im Sport war, dass ich heute mal das Rennradl aufgepumpt habe auf 7 Bar und geschaut habe, ob es hält.
Das wird sportlich, mit der Handpumpe, oder?
Ja, mit der Handpumpe tatsächlich.
Ja, okay.
So, genau, was war sonst die Woche? Genau, Wahlen waren, klar, Ergebnisse kamen, aber da lass uns gleich drauf kommen.
Genau. ECP.
Leider zweimal verloren in Folge, einmal, klar, Schiedsrichter schuld.
Ja, Dienstag zu Hause, Schiedsrichter schuld wie immer, ganz klar.
Wie oft dieses Jahr eigentlich schon der Schiedsrichter schuld war, das ist auch erstaunlich.
Immer der Schiedsrichter,
gell. Wenn es der eine war mit diesem 3-Tage-Bad oder 4-Tage-Bad, für ihn wahrscheinlich ein 30-Tage-Bad, dann wundert es mich auch nicht, der wo immer den Kaugummi kaut, das ist eigentlich der schuld ist. Immer.
Ja, jetzt gut, auch aus ECP-Kreisen kommt ja auch raus, was willst du jetzt gegen Hannover machen? Die haben massiv aufgerüstet, jetzt nochmal die Chance genutzt.
Wir gewinnen halt.
Von Heilbronn auch nochmal Leute verpflichtet und selbst die Peitinger Fachanalysten sagen, das wird äußerst schwer bis unmöglich. Aber gut, Überraschungen gibt es immer wieder.
Vielleicht. Ja, vielleicht kann man jetzt auswärts mal noch ein Spiel gewinnen, sodass man, dass wir noch ein Heimspiel haben. Wäre ganz schön. Ich würde gerne wieder ins Eishockey gehen. Dienstag hatte ich leider keine Zeit. Und jetzt wäre es eigentlich schon noch schön.
Best of 5 oder Best of 7, diese Serie? Ich glaube, die ist Best of 7, oder?
Ach, da fragst du jetzt den Experten.
Also wir müssen viermal gewinnen. Also ein Heimspiel kommt auf alle Fälle nochmal.
Na, dann bin ich dabei.
Dann sind wir doch dabei, oder?
Okay, wenn das Best of 7 ist, dann bin ich dabei.
Ja, ja.
Genau. So. Was war, genau, was war sonst?
Ja, wir hatten Wahlen, Christian.
Ach so, wirklich?
Die ist zum Thema gebrauchter Tag, aber so gebraucht war er jetzt auch nicht, würde ich jetzt sagen. Weil
ja, nein, das ist alles okay.
Es war ja auch bei diesen zwei Protagonisten nicht zu erwarten, dass mir da jetzt eine wirklich unfassbar riesen Rolle spielt.
Doch, für mich schon. Patrick, da muss ich dir sofort korrigieren.
Okay.
Weil, wenn ich da keine Rolle, wenn mir klar gewesen wäre, dass ich keine Rolle spiele, hätte, wäre ich nicht angetreten.
Das, das, ist, ja, das ist ja klar.
Und ich sehe, wobei ich es natürlich schon so sehe, nach Roiland Kipling, der mal gesagt hat, nur wenn du Sieg und Niederlage als gleichen Tor erkennst, darfst du das Spiel spielen. Was bedeutet zwischen Einstieg und Wahlsieg ist alles drin. Und Wahlkampfdynamiken oder Wahldynamiken kannst du nicht einschätzen. Das heißt, ich spiele da auch, ich bin da auch der falsche Kandidat, um dann auf Platz zu spielen. Das machen andere. Ich spiele dann, wenn dann natürlich auf Sieg und bin dann erstmals natürlich nicht wirklich erfreut, wenn man nicht gewinnt, ist ja ganz klar. Aber es bedeutet nicht, dass ich Wahlniederlage für unausweichlich gesehen habe. Ich habe schon gesehen, dass vielleicht mehr drin ist, aber komme mit dem Ergebnis auch klar. Sagen wir es mal so.
Man muss ja auch sehen, wofür war deine Kandidatur? Natürlich, grundlegend war die Kandidatur erstmal ausgehend dahin, dass man sagt, wir stärken auch die Marktgemeinderatsliste von uns, weil natürlich bei uns eine namhafte Person ausgestiegen ist und der ja auch den Jugendbereich betreut hat in Peiting.
Richtig.
Und dadurch natürlich auch immer auch viel Zustimmung hatte. Und aufgrund dessen haben wir uns irgendwo auch wir haben uns überlegt, was können wir machen, um unsere Liste zu stärken, dass wir da noch relativ gut rauskommen.
Ja, du musst ja auch schauen in dem Ganzen, dass du im Zuge von einem laufenden Bürgermeisterwahlkampf dir natürlich ohne Bürgermeisterkandidat und da brauchst du natürlich jemanden, der das dann auch adäquat vertreten kann.
Genau.
Sagen wir es mal also so. Musst du ja auch die Themen, die du als Gruppierung gesetzt hast, die du vertreten hast, kannst du dann natürlich sehr, sehr gut vertreten, dann auch, ob es dann Podiumsdiskussionen sind oder andere Auseinandersetzungen.
Wir bleiben im Gespräch.
Man bleibt im Gespräch und du kannst natürlich dadurch nochmal hervorheben, was getan wurde. Und du kannst natürlich nicht einschätzen, was es für Wahlergebnisse geworden wären, wenn man das hätte, wenn man das nicht gemacht hätte. Weil weißlich, dass aus meiner Sicht mehr drin gewesen wäre, ohne Zweifel. Aber das muss man dann halt so annehmen. In dem Fall, ich habe mal in der Zeitung gesagt, es lag am Spitzenkandidat, an der Programmatik oder in der Kombination aus beiden. Und das meine ich tatsächlich ernst so.
Ich glaube eher, es lag daran, dass wir keinen Infostand hatten.
Hatte ich auch gesagt, ja.
Hast du auch gesagt?
Genau, ein Infostand hätte es wahrscheinlich rausgerissen.
Ja.
Das nächste Mal kommt der Infostand.
Nächstes Mal machen wir Infostand auf alle Fälle. Und nichtsdestotrotz, wir müssen sich auch erstmal bedanken bei allen Wählerinnen und Wählern, die UPler gewählt haben.
Richtig.
Und uns auch dann wieder zwei Marktgemeinderatsplätze gesichert haben. Wenn man sich jetzt anschaut, wenn man die prozentualen Ergebnisse anschaut, können wir eigentlich froh sein, dass wir zwei wirklich haben. Das ist stark, das ist gut.
Aus meiner Sicht wäre ein Dritter schon ganz gut gewesen. Man muss es ja realistisch sehen. Wir haben eine deutlich kleinere Liste wie das letzte Mal. Das letzte Mal hat es mal mit 19 Kandidaten angetreten. Diesmal sind wir mit 8 Kandidaten angetreten. Und 9. Somit 9, glaube ich, ja, Entschuldigung, 9 und ein Ersatzkandidat, aber der zählt ja nicht, aber in dem Fall sind es 9, tatsächlich richtig. Genau, und somit ist natürlich da auch ein gewisser Schwund. Ich hatte gedacht, ich kann ihn vielleicht auffangen, aber das ist halt nicht gelungen. Jetzt muss man mit dem Ergebnis klarkommen, ist halt so.
Wir wussten ja auch, wenn wir einen Bürgermeisterkandidaten stellen, wird es bei 4 Bürgermeisterkandidaten auch definitiv, oder wir hoffen es, dass es dann reicht für eine Stichwahl. Ja? Das ist
tatsächlich,
ja auch mit ein Punkt.
Also es war ein Konvolut aus unterschiedlichsten Gründen, diese Kandidatur vom natürlich begonnen beim Wahlsieg.
Ja.
Das ist ja ganz klar. Wie gesagt, ich lasse mich davon auch nicht abbringen, weil wenn ich der Meinung wäre, ich könnte nicht gewinnen, würde ich nicht antreten am Ende. Aber Bis hin natürlich zu dem Gedankengang, dass man sagt, man erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl. Und man kann vor allem, was mir oder was uns auch allen wichtig war, du kannst die Themensetzung für den Wahlkampf, für die politische Auseinandersetzung einfach auf ein breiteres Themenfeld ziehen. Und wir waren diejenigen, die das Thema Parkdeck aufs Tableau gerufen haben, die das Thema Kita-Gebühren aufs Tableau gerufen haben, die das Thema Umgangston aufs Tableau gerufen haben, die das Thema Jugendzentrum aufs Tableau gerufen haben, was der Rest ja bisher nicht gemacht hat. Und somit haben wir eigentlich schon den politischen Diskurs breit gehalten, das möchte ich so sagen. Ja. Und dadurch auch vielleicht die ein oder andere Prozente verschoben, die vielleicht dann auch nicht bei uns gelandet sind, aber zumindest in einem Feld, dass es zu einer Stichwahl kommt. Und das ist ja positiv aus meiner Sicht, weil jetzt können die Leute nochmal zwischen zwei Kandidaten wählen, auch wenn es jetzt leider nicht ich bin, um zu einfach abzustimmen, ob das Bestehende, was bisher gemacht wurde, für sie so in Ordnung ist. Ich sag mal, da weiß man, was man hat. Oder ob man eher Veränderung will, wenn man sagt, ja klar weiß ich, was ich habe, aber ich will es eigentlich nicht.
Ja, genau.
Also es könnte ja sein, dass es den einen oder anderen gibt, der wo sagt, ja, ist schön, dass ich jetzt weiß, was ich habe, aber ich will es nicht, ich will was anderes. Und dann wähle ich jemanden anderes, in dem Fall Herrn Kreitel.
Man muss ja auch dazu sagen, dass die Bürgervereinigung vor 6 Jahren mit 17% oder 17,5% abgeschnitten hat. Jetzt durch den neuen Bürgermeisterkandidaten Kreitel mit 37%.
Genau, irgendwie Prozent, so.
Ja. Ja, irgendwie sowas abgeschnitten hat. Man merkt dann aber auch, dass aufgrund unserer Themensetzung, was wir im Ort so gehört haben, die sagen alle, ja, perfekte Themensetzung, aber wir haben da einen Kandidaten, der wahrscheinlich die Chance hat, dann doch Bürgermeister zu werden. Und man hat halt von uns auch gesehen, dass eine Abwanderung von uns Richtung Bürgervereinigung passiert ist, hatte ich.
Ja, aber das ist ja unsere Schuld. Das ist jetzt nicht die Schuld von der Bürgervereinigung, sondern das ist dann unser Unvermögen, also mein Unvermögen. Das schreibe ich auch nicht der Bürgervereinigung zu, das ist einfach mein Unvermögen, dass ich das nicht verhindert habe. Hm. Schlecht und ergreifend, das wird sich das nächste Mal ändern, definitiv. Ich nicht davon aus, dass es mit mir ist, sondern mit welchen Bürgermeisterkandidaten auch immer, wenn man überhaupt einen stellt, aber das wird sich das nächste Mal ändern, da werden wir das korrigieren.
Ja. Genau.
Schon mal Kampfansage hier. Nein, das ist nicht die Stärke der Bürgervereinigung. Es war jetzt in dem Fall unser Unvermögen.
Ja, und Peiting muss sich jetzt entscheiden. Peiting muss sich entscheiden. Vielleicht ist er jetzt ein junger Bürgermeisterkandidat auch mal oder ein junger Bürgermeister ja auch mal was alles ändern kann. Man muss ja, du hast ja einfach im Endeffekt auch jemand, der schon sehr lang drin ist mit unserem aktuellen Bürgermeister, dann der Kandidat dazu, der jung und dynamisch daherkommt. Jung muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist, muss man davon mal
ganz Nein, klar Erfahrung sagen. Bedeutet, also Erfahrung bedeutet grundsätzlich im Leben immer nichts.
Genau.
Weil du kannst deine Sache auch 30 Jahre schlecht machen. Mhm. Und dann hast du ja auch Erfahrung gemacht. Ich sage nicht, dass es in dem Fall der Fall ist. Ich sage nur, dass für mich Erfahrung kein Begriff ist, der eine Qualität auszeichnet, weil was du in der Zeit gemacht hast, spielt bei dem Wort Erfahrung keine Rolle. Erfahrung in den Dingen schlecht machen, kann man auch haben.
Eben.
Wie gesagt, einfach nur um den Begriff Erfahrung mal etwas zu entkräften.
Dem jungen, dynamischen steht halt auch, kann auch was abgestumpftes Älteres dahinter stehen, was man auch gar nicht mal sieht vielleicht, dass man sagt, okay, vielleicht ist es mal Zeit, was Neues zu wählen und warum nicht? Also man wird sich jetzt da, wir werden uns überraschen lassen, was da jetzt passiert.
Also was mir auf den Senkel geht, Patrick, lass uns kurz über die Podiums, oder nicht Podiums, über diese Diskussion heute im Münchner Merkur sprechen. Mhm. Das war ja eine recht unaufgeregte Diskussion. Aber
also man muss ja sagen, Münchner Merkur hat heute die zwei Protagonisten, Kreitel und Ostenrieder, eingeladen. Und nochmal zu einem
Live-Video
nochmal ein paar Fragen zu stellen, um vielleicht dem einen Bürger oder dem anderen Bürgerin vielleicht nochmal ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Und da wurden heute halt nochmal ganz von politisch bis private Fragen gestellt und die zwei durften sich dann da nacheinander zu
äußern. Private Fragen, war wirklich?
Ja, ich glaube, so ein paar private Fragen waren da schon dabei.
Okay.
Wir spielen ja immer mit. Das ist ja immer so blabla.
Achso, du meinst, wer mit wem aufs Zimmer geht. Okay.
Ja, genau.
Ja, gut. Das, ja. Ja,
ja. Ja, bitte.
Das ist das Spannendste.
Ja,
okay. Nein, was mir da auf den Senkel geht, Patrick, und das geht mir ja seit geraumer Zeit in diesem Gemeinderat schon auf den Sack. Und zwar geht mir das richtig gegen den Strich, wenn man das so richtig formulieren kann, ist, dass zum Beispiel das letzte Mal war es die Annette Luckner, die für die SPD als Bürgermeisterin kandidiert hat. dann aber auch für den Marktgemeinderat kandidiert hat und dann nach der Wahl ihr Amt als Marktgemeinderätin nicht angenommen hat.
Ja, das ergeht überhaupt nicht.
Wir haben es damals schon als legalen Wahlbetrug bezeichnet, weil wenn ich als Bürgermeister das Amt des Marktgemeinderates im Falle eines Wahlverlierens nicht annehme, dann brauche ich mich auf diese Liste des Gemeinderates nicht stellen, weil das Wählertäuschung ist. Weil dann kandidiere ich nur als Bürgermeister und sage, das Amt des Marktgemeinderates will ich nicht. Und im Endeffekt ist es für mich auch keine Ausrede. Der Kollege Ostenried hat heute gesagt, mit dem Gedankengang beschäftigt er sich aktuell nicht. Er geht davon aus, dass er die Wahl gewinnt. Und das geht für mich nicht. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn man sich am Anfang einer Wahl...
Er hat aber danach noch gesagt, und wenn er verliert, überlegt er sich, was er macht.
Genau.
Ja.
Und das sollte er sich nicht überlegen, wenn er verliert, sondern sowas hat man sich zu überlegen vor einer Aufstellungsversammlung zum Marktgemeinderat. Mhm. Will ich in diesen Marktgemeinderat? Und das zieht ja dann erst raus, wenn man die Wahl verliert, sonst ist es ja nicht notwendig, sonst ist es wahltaktische Spielchen, um Leute für den Marktgemeinderat zu ziehen, weil die Stimme... um es einfach zu erklären, weil ein Bürgermeisterkandidat von einer CSU natürlich immer sehr, sehr viele Stimmen bekommt für Marktgemeinderat und dadurch vielleicht auch mehr Mandate diese Gruppierung bekommt. Und in dem Augenblick, wo ich das mich nicht damit beschäftige und dann erst bei einer Wahlniederlage drüber nachdenke, ob ich potenziell dieses Amt annehme, was für mich heute schon die Aussage war, er nimmt es dann nicht an, das Amt des Marktgemeinderates, dann ist das für mich im Vorfeld schon ein legaler Wahlbetrug, der da stattfindet.
Und die Frage ist ja natürlich dann...
Sollte er es annehmen, nehme ich das gerne zurück. Ich sage, es ist ein potenzieller legaler Wahlbetrug, wenn er es dann nicht annimmt.
Ja, weil dann Leute nachzieht, die gar nicht gewählt worden sind.
Genau.
Die werden dann rutschen wieder nach. Das hatten wir
seine ja auch Gruppierung schon. Ist deutlich größer, wie sie sein würde, wenn er nicht für Marktgemeinderat kandidiert hätte und er nimmt das Amt einfach nicht an und lässt die Leute nachziehen.
Das hatten wir ja vor 6 Jahren auch schon mal.
Genau. Und das ist ein Unding, das sich mittlerweile im kommunalpolitischen Wesen der größeren Parteien eingeschlichen hat, dass man dann seine Verantwortung, die vom Wähler übertragen wird, einfach nicht ernst nimmt. Ich unterstelle das jetzt nicht, aber das steht heute ja offen im Raum. Das wurde nicht klar beantwortet und deswegen geht man das nämlich sauber auf den Senkel.
Mhm. Ja, und die CSU zielt ja auch mit allen Waffen, die sie haben, praktisch auf diese Wahl, die jetzt da kommt. Und
eins noch, der Kreidler hat zumindest gesagt, er nimmt die Wahl auch als Gemeinderat an, auch wenn er verliert. Ja. Klare Aussage.
Ja.
Klare Aussage, das ist eine Wählerverantwortung über 6.000 Stimmen. Natürlich nehme ich die Wahl an.
Genau.
Und wenn dann Herr Ustenrieder sagt, er überlegt sich danach erstmal, ob er die Wahl annimmt, dann ist es potenziell schon mal zu 50%, je nachdem wie die Entscheidung rausgeht, eine legale Wählertäuschung. Mhm. Geht mir auf den Sack. Entschuldigung.
Bin ich bei dir. Dann bleiben wir gleich in dem Zusammenhang nochmal. Da ging ja heute von Peter Ostenrieder nochmal so eine Wahlkampfkampagne raus, die sich dann gemeinsam stark für überparteiliche Unterstützung und Wahlaufruf, wo ich dann doch ein bisschen irritiert war, dass da Menschen oder auftauchen, die von der SPD, von den Grünen, dann irgendwelche Ärzte noch, die dabei sind. Ich frage mich,
ich schaue es mir gerade an, ich sehe da gar keinen von der SPD. Ich sehe da nur Leute, die letzten Jahre mit der CSU mitgestimmt haben.
Ja, also eigentlich schon ein insgeheimes Parteibuch der CSU haben.
Ich hatte Mitte der Amtszeit ja schon mich nicht dafür schaffiert, dass die Sozialdemokratie so ihr eigenes Wesen so ein bisschen verloren hat und einfach nur das macht, was die CSU ihnen vorgibt. Und das bestätigt sich ja mit dieser Empfehlung auch wieder. Eben. Inklusive den zwei Grünen, die ja jetzt auch nicht mehr antreten, wo ich jetzt persönlich gar nicht weiß, ob die aktuellen Grünen, die wo eintreten, damit so glücklich sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Aber ich sag mal,
wie ein Haufen CSUler da drauf sind, also ist klar, dass die ja einen Ustenrieder empfehlen.
Ja, aber dann nimmt man auch noch einen Diakon mit rein, das finde ich auch nochmal ein bisschen...
SPD-Mitglied.
Darf ein Diakon auch politisch als Mitglied irgendwo tätig sein? Weiß ich nicht.
Er ist SPD-Mitglied, wurde letztens mal geehrt, glaube ich.
Ah ja, okay.
Deshalb weiß ich es.
Ja, ich finde es fast ein bisschen lächerlich, dass man hier wirklich versucht, den Wähler aufzudrücken, wer denn hier auch von der SPD und überparteilich mit dafür.
Da gibt es ja fast keine überparteilichen.
Ja, das ist ja das.
Da gibt es ja fast keine überparteilichen. Die SPD, die hast du die letzten Jahre zur CSU zählen können. Mhm. Und die CSU sind auch ein Haufen dabei. Und dann gibt es noch. Ja, wenige.
Ja, das ist ja, was ich auch gemeint habe mit Regimehaftigkeit. Das kommt einem so vor. Ja.
Altbürgermeister Michael Asam zähle ich eigentlich auch bei der CSU, weil der hat ja in der letzten Stichwahl, wo die, hat er ja auch schon die eigene SPD-Kandidatin niedergemacht, sodass der Peter Ussenrieder Bürgermeister wurde. Also seitdem hat er eigentlich so ein CSU-Ehrenparteibuch. Von dem her überrascht mich das kein bisschen, ist aber für die Wahl absolut überhaupt nicht entscheidend, weil da nichts Neues drinsteht.
Ja. Ich lese ja auch, verbindet wirtschaftliche Vernunft. Das sieht man dann auch an einem Parkdeck, wenn man bauen will. Frage ich mich ja auch, was ist daran wirtschaftliche Vernunft?
An einem Millionengrab.
Ein Millionengrab, ja. Das ist
interessant.
Und soziale Verantwortung auch, ganz klar, sind wir dabei. Also ich finde dieses Propagandablatt äußerst beschämend, muss ich sagen, dass man hier Sachen auffährt, die eigentlich, gerade mit Leuten, die eigentlich überhaupt keinen...
Ja, aber das sind ja lauter. Also ich sehe da nur CSU-denkende Personen drauf. Also das ist ja, geht ja nicht in die Breite der Bevölkerung. Also wenn es in die Breite der Bevölkerung ginge, wo du sagst, das geht über Lager hinaus, aber macht's ja nicht. Macht's ja nur augenscheinlich. Aber wenn man mal eine Sekunde hinter die Kulissen schaut, ist es eigentlich.
Und wenn man sich jetzt mal ganz arg fragt, wenn man so eine Propagandablätter, sage ich mal, rausschmeißt und sich lobt mit allem drum und dran und auch mit Leuten noch lobt, die Wahl ist noch gar nicht gelaufen zwischen dem einen und dem anderen Bürgermeister, dann frage ich mich schon, wie denn eigentlich der zukünftige Zusammenarbeit im Gemeinderat laufen soll, weil ich habe von ganz vielen Leuten gehört, was macht denn der, was geht überhaupt nicht, das ist ja echt schon eine Frechheit. Wie soll denn der zukünftige Zusammenhalt oder Zusammenarbeit im Gemeinderat ausschauen, wenn jetzt hier schon Hass geschürt wird in beide Richtungen
raus? Also ich würde das nicht als Hassschirm bezeichnen.
Aber es kam von vielen Leuten, die sind wirklich vom Glauben abgefallen, wie man sowas...
Ja, aber es ist ja nicht hassgeschürt. Es ist ja nicht hassgeschürt. Nein, es steht ja nur drin, unterstützen, und es steht drin...
Natürlich, aber die Gegenseite, ja...
Ja, aber übertreibt es in dem Fall die Gegenseite oder die neutralen Beobachter.
Wahrscheinlich,
Hass ist es in dem Fall nicht. Das ist einfach eine Wahlempfehlung von Leuten, die wo bisher auch so gedacht haben.
Ja.
Und das darf man schon machen. Ob man es machen muss, ist die Frage.
Wir sprechen aber auch hier von SPD-Kandidaten, die ja auch mit im Marktgemeinderat sitzen.
Auch ja, aber die haben doch die letzten
sitzen. Ja, es ist natürlich, das ist schwierig sowas. Ja, es ist schwierig, wenn man sowas mit aufführt auf seinem Empfehlungs.
Ich weiß nicht, ob ich finde das nicht zu schwierig, weil dann ist ja die Position auch klar. Also mir ist es ja oftmals ganz lieb, wenn die Leute Position beziehen, dann weißt du, wie sie denken. Das ist doch auch in Ordnung. Dann weiß auch die Bevölkerung, wie gedacht wird. Ich finde das immer fast ein bisschen ehrlicher, wie das alles immer hinter den Kulissen zu tun. Also das ist ja in Ordnung, wenn man jetzt weiß, wie der Herr Asam denkt. Das wussten wir vorher schon, das wissen wir jetzt. Es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wie die komplette SPD-Fraktion
tickt. Ich wollte gerade sagen, wir wussten ja, wie die SPD
tickt. Das war auch kein Geheimnis. Und von dem her ist das jetzt halt zu Papier gebracht. Und das ist ja völlig in Ordnung.
Sowas finde ich aber halt auch wirklich schwer, dann sowas dann im Gemeinderat mit seiner Stimme für eine Partei oder eine Fraktion zu stehen, wenn man schon sich dem politischen Gegner sozusagen, sage ich mal, dem politischen Gegner schon mal von Haus aus zugewandt hat. Also ist für mich so nicht verständlich, ja.
Ja, für mich ist es, da ich in dem Gremium sitze, total verständlich, weil die SPD sich der CSU, kennst
ja nichts anderes, ja.
Die letzten 6 Jahre, ich formuliere es jetzt tatsächlich höflichst, keine Sorge, ans Bein geschmiegt hat.
Mhm.
Also von dem her völlig aus meiner Sicht, der im Gremium da seit 12 Jahren drin ist, völlig nachvollziehbar.
Ja.
Und deswegen, auf das will ich hinaus, und deswegen ist es auch so wahlunentscheidend, weil das komplett nicht in die Breite der Bevölkerung geht, dieses Schreiben.
Aber das Entsetzen war in der Bevölkerung groß. Ich habe wirklich viele Zuschriften heute bekommen, die mir sagen, hast du das gesehen? Ja, sage ich, natürlich habe ich es gesehen, ja, aber wenn man sich damit brüsten muss, dass diese Personen dann, gut.
Ja, und zum guten Abschluss, der CSU-Ortsvorsitzende unterstützt den CSU-Bürgermeisterkandidat. Das ist auch eine Überraschung.
Ja, das ist auch sehr überraschend. Ja.
Und der CSU-Fraktionsvorsitzende unterstützt den CSU-Bürgermeisterkandidat. Das ist auch wirklich überraschend.
Sehr überraschend.
Der CSU-Kandidat Schauf unterstützt den Bürgermeisterkandidaten. Oh, das ist auch wirklich...
Schauf ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema.
Marktgemeinderatskandidat, habe ich gesagt, oder? Entschuldigung. Der unterstützt den. Das ist auch wirklich total überraschend.
Zumal auf dem Papier steht, dass der Apotheker Schauf ja als parteilos steht, obwohl er ja für die CSU auf dem Markt, wie du gesagt hast, auf dem Marktgemeinderats
genau, Liste steht. Genau, ich sage ja, ein CSU-Marktgemeinderatskandidat Schauf unterstützt ihn. Das ist auch nicht wirklich überraschend. Ein CSU-Marktgemeinderatskandidat und
die Frage ist
Merk genau, unterstützt ihn. Also das ist schon
die Frage
wirklich ist, ob nicht ein, viel ob sagen.
Ein Kandidat Schauf, wenn er wirklich im Marktgemeinde reingewählt wird, aber dann das zweite Mal Nein sagt, beim, vor 6 Jahren hat er auch schon mal Nein gesagt, ob er hätte reinkommen
vor,
können.
Vor 3 Jahren oder so.
Ja. Nur vor 3 Jahren, ja, und jetzt steht er wieder drauf und mal schauen, was dann passiert. Also es ist so ein bisschen, hat da Geschmäckle sowas immer, ja, wenn man sich mit irgendwas da...
Ich bin da auch, also ich bin ja der Meinung, dass das immer so gar nicht geht, aber vielleicht haben sich auch die persönlichen Verhältnisse geändert oder die beruflichen Verhältnisse geändert und jetzt ist die Zeit da und jetzt wird das Amt angenommen und dann... dann hoffe ich, dass er das Amt annimmt. An dieser Stelle auch Grüße von mir. Ich würde mich dann freuen, sollte er in das Gremium, also er würde ja nur kommen, wenn der Kollege Usenrieder gewählt wird, aber sollte das so sein, dann würde ich mich freuen, wenn er das Amt annimmt, weil ich ihn...
dafür haben die Wähler ihn gewählt.
Ja, genau. Genau. Ja,
dafür
genau.
Würden sich, glaube ich, viele freuen. Ja, aber gut.
Genau.
Ja, gut. Also, aber ich glaube, wir verlassen jetzt mal Peiting und schauen mal noch weiter. Es gab ja noch weitere
Wahlen. Was gibt es andere auch noch? Ja. Gibt es andere Wahlen auch noch, Patrick? Was ist denn los?
Was ist das hier?
Also wir hätten vielleicht im Vorfeld schon mal einen Teaser machen sollen. Es geht ziemlich viel über Kommunalpolitik in dieser Episode.
Ja, ist ja auch
es
klar.
Sei uns verziehen.
Es ist ja auch viel passiert.
Aber wir sind ja auch im Podcast, der sich mit regionalen Themen beschäftigt. Wir haben jetzt noch Schongau, Peißenberg, Garmisch. Wir haben noch ein paar Themen.
Spannende Themen vor allem.
Ja, absolut, sehr absolut. Und lasst uns in der Region bleiben.
Schau mal nach Schongau, Christian. Da hat sich die CSU nicht durchgesetzt. Ganz im Gegenteil, da hat sich die stellvertretende Bürgermeisterin und der Herr Schleiser, die stellvertretende Bürgermeisterin Puzovio, durchgesetzt.
Puzovio, ja, genau.
Und Herr Schleich.
Also vorrangig Herr Schleich, der ja dann auch tatsächlich 40%, glaube ich, so ungefähr, erhalten hat. Und Puzovio Mitte 20%. Das war für mich schon eine Überraschung. So überraschend nicht. Der Schleich ist mit der Hälfte von Schongau verwandt. Die müssen ihn wählen. Sonst ist das nächste Verwandtschaftstreffen durch. Da ist dann auch Weihnachten ist dann nicht mehr so lustig
nein,
hier.
Nein,
weil da ist da, hier Ärger mal am Start. Ist übrigens nicht meine Worte, sondern fand ich ganz witzig von, ich glaube, Basti vom Kusler Basti, glaube ich, der das bei den Jugendwahlen gesagt hat, warum er so stark abgeschnitten hat, hat er gesagt, gefühlt ist halb Schongau, halb die ganze Schule mit ihm verwandt. Deswegen habe ich es her. Und das wird sehr, sehr interessant und hätte ich so gar in der Deutlichkeit nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht erwartet. Zumal ja von der Podiumsdiskussion her eigentlich der CSUler ja eigentlich auch viel Zustimmung hatte, ja, von was man so gehört hat, also auch von dem, wie er und was er gesagt hat. Aber gut, der Wähler hat entschieden. Da geht es auf alle Fälle auch in die Stichwahl. Wir schauen nach Peißenberg, oder?
Peißenberg, die Harmonie hat gesiegt.
Die Harmonie hat gesiegt mit dem Ergebnis, dass 3 AfDler jetzt im Beinerat sitzen statt einer. Da hatten wir ja zuvor gesagt, dass die SPD, wir haben festgestellt, dass die SPD keinen Bürgermeisterkandidaten stellt, wo wir im Vorfeld dann auch schon gesagt haben,
das ist für den politischen Diskurs nicht so ideal.
Ist nicht ideal, wenn man kein Angebot stellt. Hätte man vielleicht ein Angebot gestellt, wären es vielleicht
nur 2.
Für nur 2 geworden, muss man ganz klar sagen.
Und jeder von der Partei weniger ist gut.
Aber es war halt so ausgemacht im Vorfeld, der Harmonie wegen, dass ein Zeller wieder als Bürgermeister. Zellner als Bürgermeisterkandidat gesetzt ist, die SPD kein stellt und sozusagen der SPD-Fraktionsvorsitzende Halbritter dann sozusagen wieder zweiter Bürgermeister wird. Das haben sie wieder geschafft, aber halt jetzt
genau, mit 3 AfDler. Die CSUler halt jetzt in dem Fall mit 10 und dann. Genau. Könnte die SPD jetzt das entsprechend annehmen.
SPD, glaube ich, mit 4, oder?
3 oder 4.
Ja. Und AfD mit 3 ist kein Zuckerlecken, das ist kein Spaß. Und da frage ich mich, ob da die Rechnung aufgegangen ist, ja, ohne Bürgermeisterkandidat der SPD.
Frage ich mich auch.
Schwierig.
Lass uns nach Garmisch schauen, Patrick. Sensation in Garmisch. Die hatten ja Bock, viele Kandidaten. Ich habe da gar nicht so den Blick drauf geworfen, weil ich eh von der Stichwahl ausgegangen bin.
Es waren 5 Kandidaten. Die aktuelle Bürgermeisterin Koch ging mit 24% aus dem Rennen und Daniel Schimmer mit sagenhaften 50,7%
das ist schon
von den Freien Wählern. 39 Jahre alt, hier sprechen wir wieder von einem jungen Kandidaten.
Dankeschön, ich bin auch 39. Eigentlich im idealen Bürgermeister, also Grüße an Peiting gehen raus, 39 Jahre, ideales Bürgermeisteralter.
Ach so, 12 Jahre Marktgemeinderat.
So ein Mist, der Wahlkampf ist ja schon vorbei.
Also. Also herzlichsten Glückwunsch nach Garmisch, meiner Heimatstadt. Freut mich, weil dieser junge Bürgermeisterkandidat wirklich überzeugend war. Man kann sich auch diese Podiumsdiskussion, wenn man sich dafür interessiert, auch im Garmischer Tagblatt nochmal anschauen. Kam sehr sympathisch rüber, hat tolle Ideen und ich möchte nur als Garmisch-Partenkirchener noch, Ex-Garmisch-Partenkirchener dazu sagen, bitte ein bisschen an den SCR denken. Es ist ganz wichtig, weil der SCR braucht unbedingt ein Rathaus, was hinter diesem großen, traditionsreichen Verein steht und nicht immer nur ein dagegen und vielleicht und machen wir vielleicht, sondern das muss ein klarer Pfad sein, der dem Verein aufgegeben wird und dann braucht man das Rathaus im Hintergrund. Nur zusammen kann dieser Verein wieder bestehen.
Grüße an Kunzendorfer gehen raus. Salbsame Grüße. Er ist bei der ÖDP auf Platz 1 gestartet und ist leider nicht in den Kreistag gekommen an der Stelle. Mhm. Aber vielleicht hat er es auch schon verkraftet. Aber ich glaube, das kann er.
Ja, man muss dazu sagen, Kunzendorfer ist auch ein Gesellschafter des SCR.
Deswegen habe ich es doch gesagt,
ja, selbstverständlich, weil
ich doch da voll in Kenntnis bin.
Vor allem gehen da auch Grüße raus, gell? Und nochmal ganz kurz dazu, so wie das gedacht ist mit den ganzen Finanziers, die dahinter stecken beim SCR, Hut ab, dass man sowas hochzieht und wie man es hochzieht mit den 5 Gesellschaftern oder 4, ist eine tolle Sache und glaube ich, das hat Zukunft.
Lass uns nach Weilheim schauen.
Mit so einem tollen Bürgermeister wie Daniel Schimmer.
Genau, lass uns nach Weilheim schauen. Flock von der CSU und Wahlefeld von den Bürger für den Landkreis, glaube ich, heißen sie, in der Stichwahl. Da sehe ich jetzt aktuell sogar Wahlefeld chancentechnisch vorne, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das wird äußerst spannend.
Weil sein Amtsvorgänger
Wahlefeld ist von
Bürger für den Landkreis,
genau. Ich heißen.
Mhm. Und sein Amtsvorgänger Loth war ja auch schon von dieser Gruppierung. Mhm, und da kann ich mir vorstellen, dass die anderen jetzt sich bündeln, eher hinter einem neutraleren Kandidaten, was das Parteibuch angeht, wie hinter Flock, die ich schon durchaus als, sage ich mal, CSU linientreu bezeichnen würde, so von der Ferne.
Was ja viele, das sind ja unheimlich viele. Also CSU linientreu ist ja eigentlich fast schon.
Na gut, das ist Einstellungskriterium bei der CSU. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Überraschung ist. Deswegen war das jetzt auch gar nicht so beleidigend, sondern eher so feststellend.
Ja, genau, das war jetzt bei mir auch feststellend.
Genau. Steingaden muss ich, als gebürtiger Stockgärtner muss ich natürlich auch auf Steingaden schauen.
Ja, nur 74%.
Ist ja ein Bertel gehen raus, aber 74% Meister, da musst du doch an deiner Performance arbeiten. Das ist so jetzt erstmal, das schreit bei der nächsten Wahl nach einem Gegenkandidaten. Keine Sorge, ich bin es nicht. Aber das schreit so ein bisschen, jetzt zumindest in der Bevölkerung gefühlt, liegt natürlich jetzt auch an den Diskussionen in den letzten Monaten gelegen an dem, was war's denn? Ich glaube, Wasserthematiken. Die halt, also Umlagethematiken, ich mache das jetzt mal ganz grob, die dann auch nicht so klar kommuniziert wurden, die dann auch noch vom Amtsvorgänger irgendwo glattgezogen werden mussten und wo seine Kommunikation ein bisschen gescheitert hat. Und da, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen dazulernt, um das ein bisschen transparenter und ein bisschen offener und ein bisschen mehr mit Gesprächen zu machen. Und dann traue ich ihm auch zu, dass er vielleicht den Gegenkandidaten, den er das nächste Mal haben wird, besiegen wird. Obwohl er bei der CSU ist. Und dann noch den Landrat haben wir auch noch.
Da geht's jetzt Bertel versus Sleutermann.
Beziehungsweise hätte andere Bertel einfach mal vielleicht auch ein paar Wahlplakate in Stuttgarten aufhängen können. Ja. Ich bin da oft durchgefahren. Auch wenn man nur einer ist, gebietet, das finde ich schon der Respekt den Bürgerinnen und Bürgern, wir sind jetzt wieder in Steingaden, bei dem Bertel in Steingaden, gebietet es, das ist meine Auffassung, auch der Respekt, wenn du nur einer bist, dass du trotzdem um die Stimmen wirbst und trotzdem vielleicht Wahlplakate aufhängst und sagen, hey, geht's zur Wahl, so schaue ich aus. fände ich immer ganz schön eigentlich.
Ich setze mich ein und kämpfe für euch.
Genau. Ich bin zwar nur, ist nur ein Kandidat jetzt hier, aber trotzdem werbe ich um eure Stimme und sehe sie nicht als Automatismus an. Mhm. Das fände ich immer ganz schön, einfach fürs nächste Mal.
Wir sind wieder beim Landrat.
Genau, wieder beim Bertel, deswegen musste ich jetzt ein bisschen, genau.
Sind die eigentlich verwandt? Bertel und Bertel?
Verwandt, verschwägert, ich weiß es nicht, also gut möglich. Ich
weiß ja nicht,
so viele Bertels gibt es ja nicht. Der Bertel kommt ja aus Schönberg, so der eine Bertel und der andere Bertel kommt ja, glaube ich, aus Peiting, also keine Ahnung. Mhm.
Ja, wie siehst du da die Chancen, wie schaut es da aus?
Bertel versus Falks Leutermann van Langeweide, der ja arschknapp sich vor Tafertshofer hat durchsetzen können, 70 Stimmen oder was es waren, um in die Stichwahl zu kommen. Mhm. Das ist wirklich nicht viel auf den ganzen Landkreis gerechnet. Und vor allem, ich hatte es ja dann damals auch gesagt, wo wir hier vor Ort waren und die Stimmen ausgezählt haben, haben wir gesagt, es kommen noch die ländlichen Regionen. Da könnte sein, dass eben Tafertshofer aufholt. Hat er auch, aber es hat nicht ganz gereicht. Bin ich ganz froh drum. Jetzt, das kann natürlich... Das wird schon schwer für das Leutermann. Das wird
schon für den Kreistag schwer. Sind ja auch einige Peitinger dazugekommen und andere auch wieder rausgeflogen.
Ja.
Wo man so sieht, von der CSU welche raus und auch Fabian Kreitel mit rein.
Genau.
Und
ja, wird auch eine interessante Mischung.
Absolut.
Aber Chancen, Landrat, das wird ich weiß nicht, ob es eine enge Kiste wird, aber.
Ich glaube nicht. Bertel wird gesetzt sein, vermute ich mal.
Ich befürchte es, vermute es.
Er hat uns ja auch gerade in den Videos eigentlich mit am besten gefallen, muss man halt leider sagen. Gell? Wir haben ihm auch auf Sprechverbot gegeben, weil er so gut war.
In dem, was er gesagt hat. Ja, du kannst halt einfach nur gerade ausreden, ohne viel umeinander zu jaxeln. Auf der anderen Seite ist natürlich die CSU die Altlast. Einfach die Probleme, die wir jetzt haben, einfach verbockt zu haben. Das muss man einfach an der Stelle auch sagen. Und dass das Vertrauen innerhalb der CSU jetzt auch aufgebraucht ist ein Stück weit. Und das ist die Vielleicht Hoffnung. Vielleicht
hilft er mit seiner Person einfach gerade als Landtag, als Landrat, es wieder aufzuarbeiten und vielleicht doch wieder mal sich ein bisschen die CSU ein bisschen besser zu positionieren und vielleicht auch ein bisschen mehr für den Landkreis kämpft oder auch für Sachen, die halt nicht nur um Weilheim rum sind, sondern
Also wäre zu wünschen, Falk Sleutermanns Chance ist natürlich, dass die Leute sagen, okay, die CSU hat es jetzt einfach jahrelang verbockt und ja, jetzt geben wir einfach mal dem ehemaligen Schongauer Bürgermeister die Chance. Wir hatten schon mal einen ehemaligen Schongauer Bürgermeister als Landrat, der hat die Sache sensationell gemacht. Jetzt geben wir ihm die Chance, das soll er probieren und wir müssen mal wieder einen Cut von der CSU machen. Das wäre eine Option, seine einzige Chance. Ich verfolge es mit Spannung.
Wir, glaube ich, verfolgen es alle mit Spannung. Verspannung sorgt auch Oberbürgermeisterwahlen in München. Reiter gegen Krause war so nicht zu erwarten, aber Reiter hat sich da, glaube ich, selber sehr viel Problematik hineingearbeitet mit seiner Bayern München Vorstandsvorsitzerei und Bezahlerei.
Ich verstehe es auch nicht. Kann man das nicht nach der Wahl machen? muss man denn sowas vor der Wahl machen? Also ich kapiere es auch nicht. Also
ja, das kam jetzt raus, dass halt er dann doch einiges an Geld bekommen hat, für sein Amt beim FC Bayern, was aber auch von den Profis, die außen sitzen und innen sitzen, sagen, sehr gut gemacht hat. Also er hat es wirklich hervorragend gemacht, mit viel Sachverstand und Voraussicht hat er da mit agiert. Die Frage ist, warum, wenn die Statuten herrschen, ich muss sowas anmelden und mir das genehmigen lassen vom Stadtrat.
Warum mache ich das halt?
Warum mache ich das denn nicht? Ich verstehe es nicht, dass dann sowas rauskommt, weil der Reiter natürlich auch, ich muss sagen, ich finde ihn eher sympathisch.
Ja, ich habe da mit ihm jetzt auch kein Problem, aber solche Dinge verstehe ich dann auch nicht, weil da kann man einfach offen damit umgehen. In der CSU passieren solche Dinge laufend und zwar, die lassen sich das halt dann, also mehr oder weniger genehmigen, aber da ist es an der Tagesordnung, dass da noch Nebengeschäfte laufen. Und von dem her ist das, finde ich, die Sache an sich nicht schlimm. Nur die Sache der Intransparenz hierbei ist halt, geht halt aus meiner Sicht auch wieder nicht. Und da kam jetzt der grüne Krause.
Ja.
Hergeschossen. Und das wird für Reiter auch kein Automatismus in der Stichwahl, glaube ich, weil.
Er hat jetzt sein Amt niedergelegt beim FC Bayern. Gut, also das Ganze ist eine Woche vor der Wahl aufgekommen. Er hat jetzt im Nachhinein nach der Wahl sein Amt niedergelegt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, sein Amt einfach nur niederzulegen. Das wird sich zeigen, aber ist eine unfassbar spannende Sache, weil Krause auch sehr beliebt ist.
Ja, Krause ist auch so ein dynamischer Typ.
Er war also schon Vizebürgermeister.
Wirkt auch nicht unsympathisch. Mhm. Ist ja, also kann echt eine Überraschung sein. So viel ist da nicht um zwischen denen. Und
er hat den Vorteil, Krause, dass er halt schon stellvertretender Bürgermeister war. Also ja. Da ist schon mal...
Das wird eine sauenge Kiste. Mhm. Und ob jetzt ja die Hürde der Münchner CSU-Wähler eher einen SPDler oder eher einen Grünen zu wählen, da möchte ich die Hand nicht umdrehen.
Nein, ich auch nicht. Also das könnte ich jetzt auch nicht voraussagen, was das wird. Also Reiter hat auch noch gesagt, das Geld, diese 90.000 Euro oder was, wo er da bekommen hat für die letzten Jahre, will er komplett aus seinem Privatvermögen spenden. Also zurückgetreten, alle spenden. Ja, wie gesagt, es ist die Einsicht kommt zu spät. Und
ja, die Einsicht kommt, es ist auch immer das, ja, es ist ganz, ja.
Ich verstehe es nicht. Ja, aber gut, das wird sich
vielleicht zeigen. Ist man da irgendwann mal betriebsblind nach so vielen Jahren und es muss einfach ein Wechsel her. Mhm. Ja. Also ich würde es dem Krause auch erstmal gönnen.
Warum nicht?
Genau. Warum nicht? Lass uns nach Baden-Württemberg schauen. Wir sind echt einfach nur in Wahlen drin dieses Mal, aber es tut uns auch eigentlich überhaupt nicht leid.
Nein, überhaupt nicht.
Weil das sind halt die Themen, die gerade anstehen. Ja, Baden-Württemberg. Mhm. Der Mann mit den rehbraunen Augen. Cem Özdemir.
Und den
schwarzen Haaren.
Braunen, langen Haaren.
Hat gegen Hagel im Endspurt noch gewonnen.
Oh, das war aber echt ein Endspurt. Leck mir Arsch, gell? Hättest du mir das gesagt, sag ich, nein, das Ding ist Agmadewiesen. Ja. Ja, ist Agmadewiesen. Und hätte ich so nicht gedacht. Jetzt hat natürlich Özdemir auch nicht nur alleine gewonnen, sondern hatte auch Hilfe natürlich durch Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, sehr beliebter, charismatischer, erfolgreicher,
gut aussehender. Also beziehungsweise ist sein Haaransatz deutlich besser wie meiner.
Etwas mehr.
Vielleicht müsste ich auf die nächste Wahl mir einfach Haare transplantieren lassen. Vielleicht wär's das.
Oder Perücke, einfach eine Perücke, Christian.
Oder ein Schnauzer.
Ja.
So eine Schnauzer-Simulation. Mhm. Mein Schnauzer ist gut, aber halt jetzt ist nicht vergleichbar mit manch anderen.
Auf jeden Fall, die grüne Jugend rastet schon mal aus, die bezieht schon mal Stellung gegen Palmer. Das ist die natürlich ein absolutes Dorn im Auge, weil er ist ja auch ausgetreten 2023 aus der Partei und hat jetzt eigentlich nach einer kurzen Pause eigentlich wieder Bock, was zu machen. Özdemir sagte, er könnte sich vorstellen, dass Palmer ein... Ich mag Palmer übrigens.
Palmer mit seiner
Gradlinigkeit und seiner...
Palmer auch sehr viel abgewinnen.
Absolut. Er hat einfach was vielen Politikern fehlt, ja, finde ich.
Eine gewisse Gradlinigkeit und eine gewisse, aber auch Innovationsfreude, weil das sieht man in Tübingen, wie er dieses Rathaus führt, was da umgesetzt wird und dass er auch als parteifreier ehemaliges Grüner einfach die Wahl wieder massiv gewonnen hat mit großem Abstand. Und das zeigt, wie beliebt er auch in Tübingen ist und dass die Leute das in Tübingen auch anerkennen. Und was willst du mehr wie ein Kommunalpolitiker, der gemocht wird und gewählt wird? Da gibt es Parteien, die haben mit solchen Leuten Probleme. Das ist zum einen die SPD und zum anderen sind es die Grünen, die dann immer mehr auf innerparteiliche Vernetzung Wert legen, was dann in der Regel zum Untergang geweiht ist, statt auf das, wie die Leute in der Bevölkerung ankommen.
Er selber sagt über sich, er
redet. Hast du mir zugehört, weil du schaust, starrst immer woanders hin und sagst, was habe ich gesagt?
Ja, eben.
Was habe ich denn gesagt?
Palmer sagt gerade über sich.
Was habe ich denn gerade gesagt? Wir führen doch einen Dialog. Du schaust immer woanders hin und sagst, Hauptsache, ich kann wieder was sagen. Wir führen doch ein Gespräch.
Ja, eben. Das Gespräch ist ja da. Und darum sage ich ja, Palmer spricht ja für sich. Spricht ja für sich. Auch das vergleiche ich ja auch mit dir. Er spricht Klartext, provoziert und gliedert sich ungern ein.
Ja, danke.
Er sagt ja selber, ich bin ein Querkopf. Ich glaube, das macht ihn auch auf seine Art sympathisch, rein aus diesem rein politischen, starren Kontext raus, sich mal als Person zu was zu
äußern. Sich vielleicht auch die Sachpolitik vor die Parteiideologie zu stellen.
Und das finde ich das Entscheidende.
Und das hat er gemacht, sehr erfolgreich aus meiner Sicht. Und es gibt eine wahnsinnig beeindruckende Folge mit da ist er bei Krömer. Vor ein paar Jahren war das mal. Palmer bei Krömer. Und da wurde er auch hart konfrontiert. Und da ging es halt auch um seinen Vater, der auch schon aktiv war. Und das fand ich damals sehr beeindruckend. Und das hat mein Bild von ihm auch verändert. Mhm. Was er für ein Typ ist und warum er die Dinge so macht, wie er macht. Da steckt sehr viel Idealismus dahinter und sehr viel wertgetriebene Politik. Genau. Und ich mag Leute und versuche auch selbst einer zu sein, der aus seinen Werten heraus Politik betreibt, unabhängig davon, ob es jetzt 5% sind oder ob es dann 20% sind oder ob es Mehrheiten sind, die wo man gewinnt. Um das geht es nicht. Es geht um das, was hat man für eine innere Haltung, was hat man für Werte und wie versucht man die umzusetzen. Das ist viel, viel wichtiger wie der Rest und ob es dann in ein Parteiengefüge passt oder eben auch nicht, ist dann sekundär, ist dann zweitrangig, weil man sich selber mehr verpflichtet ist und den Bürgerinnen und Bürgern wie irgendwelchen Parteiideologien, Parteibüchern und ich kann da auch ein Lied schreiben, singen, auch was mit der Sozialdemokratie zu tun hat.
Singen lass mal.
Ja, und somit kann ich das auch verstehen, dass Özdemir ihn schätzt. Mhm, das kann ich absolut nachvollziehen.
Und er hat ja auch mit ihm die Wahlen gewonnen, sonst hätte er sie auch...
Ja, er musste das konservative Lager erschließen.
Genau.
Er musste die Nähe zum konservativen Lager suchen und da war er der ideale Mann und ihn im Kabinett zu haben, könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen.
Ja, und dann wird man mal schauen, ob er ein Ministeramt bekommt, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Özdemir meinte, es findet sich immer ein Platz für eine Person wie ihn. Also da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken, dass er keinen Platz findet. Und ich glaube, das tut den Grünen gut, dass dann wieder mal jemand kommt, der, wie gesagt, sein Parteibuch nicht aufschlägt und danach runterrattert, sondern einfach auch mal das sagt, was er denkt und was
sagt er muss. Er hat grüne Ideale und setzt die halt realismusnah um.
Ja.
Und nicht aufgrund von Ideologien und Theorien. Eine theoretische grünen Politik. Nein, eine praxisorientierte. Und du musst halt, wenn du kommunalpolitisch Verantwortung übernimmst, als Tübinger bist du ja Kommunalpolitiker oder Politiker, in dem Fall ist ja eine große Stadt, da musst du ja liefern. Da musst du es in die Praxis umsetzen. Und da musst du natürlich anders denken wie 99% der Grünen, die einfach nur, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber die einfach nur in der Theorie bleiben können, weil sie nicht in die Umsetzung müssen, weil sie nie Verantwortung bekommen. Und in dem Augenblick, wenn sie Verantwortung bekommen, siehe Habeck zum Beispiel, dann musst du zum Realo werden. Ja. Innerhalb der Grünen zum Beispiel auch oder innerhalb der SPD vielleicht auch. Und, und dann musst du die Theorien mit der Praxis anpassen und das ist die Herausforderung.
Hm. Nee, sehe ich auch so. Wird spannend, weil auch die Berliner Grünen sich ja schon mit Dröge schon so ein bisschen in Stellung bringen, aber eigentlich können sie nichts sagen, weil das war eine erfolgreiche Wahl und also da könnte man auch eine Dröge mal bitte runterschalten, ne? Und mal ein bisschen nachdenken, was die zwei da drüben erreicht haben. Oder da unten.
Wie auch immer. Ja. Nein, also die Wahl musste erstmal gewinnen, wobei Hagel da natürlich schon auch seinen Anteil hatte mit seinem Video, wo er in der Schule war und irgendeine 16-Jährige angeschmachtet hat, wie wenn sie
mit ihren rehbraunen Augen und
ihren braunen Haaren und dann lacht er auch noch so total widerlich.
Ja,
das hat schon was.
Es gibt Schlimmeres. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres, wie für einen 29-jährigen Abgeordneten in der Klasse zu sein mit 80% Mädchen. Ja, danke. Alter. Was willst du da machen,
oh,
du Flippo?
Ja, echt. Ja.
Also,
einfach mal die Fresse halten.
Verdammt. Ja, leck mich doch am Arsch. Wenn du das anschaust, das ist richtig widerlich, das Video.
Gänsehaut vor lauter.
So was kannst du nicht bringen.
Boah. Na gut, aber.
Aber gut, was natürlich schon auch ein Punkt ist, was kannst du nicht bringen, aber das ist halt auch schon ein paar Jahre her und jeder darf Fehler machen, jeder darf, er hat sich auch dafür damals auch schon entschuldigt und hat gesagt, es war Mist. Und man darf auch Fehler machen und man darf auch danach auch wieder für ein politisches Amt kandidieren. Fehler gehören dazu, ist schon, muss man an der Stelle schon auch sagen.
Mhm.
Und hat auch als zu mir gesagt, hat er gesagt, das würde er heute sicherlich so nicht mehr sagen. Also da hat er ihn auch in Schutz genommen.
Ich fand es von Palmer noch interessant. Das darf man auch nicht vergessen. Er war der Einzige damals, der Merkel entgegnet hat, dass sie sagte ja, Merkel, wir schaffen das. Und er hat sofort gesagt, nein, wir schaffen das nicht. Und hat dann natürlich die ganze grüne Gemeinde gegen sich gehabt, die natürlich da eher pro Asyl und pro wir schaffen das sind. Und er war als einziger Grüner gesagt, nein, wir schaffen das nicht. Und er hat.
Ja, aber er war halt auch einer der wenigen Grünen, die auch Verantwortung hatten, auch zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist natürlich auch dann natürlich ein Unterschied für jemanden, der wo das dann auch entsprechend umsetzen muss. Ja, wohl weiß ich, dass ich jetzt da auch tatsächlich auch anderer Meinung bin. Ich bin auch der Meinung, dass man das schafft. Aber und ich glaube auch, dass wir das bisher ganz gut geschafft haben im Verhältnis zu dem,
wenn man das nicht gemacht hätte. Aber er hat ja gesagt, dass so wie Merkel es macht, schaffen wir es nicht. Das muss anders sein. Es muss anders gehen.
Genau, es wurde ja auch dann auch angepasst und alles.
Und das hat ja eigentlich auch recht gehabt in der Beziehung, weil so wie sie es macht, geht es nicht. Also man muss das anders staffeln. Das,
genau, es war ja nicht automatisch komplett gegen alles.
Es war auch nicht rassistisch gedacht, sondern war einfach
es war einfach realistisch gedacht, genau, ein bisschen Anpassungen her und ja, klar. Genau.
Christian, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, lass uns doch mal ganz kurz im Landkreis wieder zurückschießen. Wir müssen mal kurz über die Pfaffenwinkelbahn sprechen.
Und zwar nicht über die Fuchstalbahn, da gäbe es auch was zu berichten, aber lass uns zur Pfaffenwinkelbahn.
Pfaffenwinkelbahn ist ja ein schönes Thema, wenn wir...
Das ist die Bahnstrecke zwischen Schongau und Weilheim.
Genau, das hast du mir jetzt vorweggenommen. Sehr schön.
Ich hab's nur erklärend hinzugefügt. Ich wollte dir nicht den Inhalt nehmen, Entschuldigung.
Du kannst alles hinzufügen, wie du willst. Wir vergewischt, wir sind ja hier im...
Wir wollen ja nicht so sein wie in Schongau. Okay, kleiner Insider,
egal. Ich will auch nicht, dass du nur nickst, ja, also ist alles gut. Ja.
Und, wir drücken.
Nein, also die Pfaffenwinkelbahn, wir wissen, dass ja da es immer wieder Probleme gab mit der Pfaffenwinkelbahn, dass gar keine Züge gefahren sind und der Ersatzverkehr nur ja sporadisch irgendwo aufgetaucht
so auf
ist.
Auf Zuruf.
Winken.
Also so lange
winken. Man hat sich eigentlich immer vom Bus schmeißen müssen, das anhält.
Ja, du musst einfach so lange winken, bis er aus irgendwie am Zufall irgendein Bus vorbeikommt und stehen bleibt.
Das Winken haben die Schüler erkannt, geht nicht. Wir schmeißen uns vor den Bus, wir legen es auf die Straße, dann kommt er, dann muss er anhalten.
Wir kleben uns auf die Straße.
Ja, wie auch immer. Okay. Von Juli bis Dezember ist ein magisches Zeitfenster, sage ich jetzt mal. Von Juli bis Dezember wird keine Pfaffenwinkelbahn mehr fahren zwischen Schongau und Weilheim.
Das heißt Schienenersatzverkehr.
Erstmal. Nein, der Schienenersatzverkehr kommt dann, wenn die Bahn nicht mehr fährt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, auch dieser Schienenersatzverkehr wird so nicht eingesetzt, wie er eingesetzt werden hätten müssen. Die Grundproblematik ist, es wird endlich mal die Bahnlinie zwischen Peißenberg und Weilheim saniert. Dieser ewig lange Bahndamm, der eigentlich schon, 180 Jahre alt ist, wird jetzt saniert. Grundproblematik ist, man versucht in dieser Sanierungszeit alles mit reinzunehmen, was diese Gesamtstrecke anbelangt. Aber es gibt dann noch ein paar Brücken und auch noch ein paar Langsamfahrstrecken, die Richtung Peitingen gehen, die man jetzt gar nicht mit einpreist, weil anscheinend die Gesetzeslage so schwierig ist, die Bürokratie sorgt dafür, dass allein diese eine Brücke, die ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal gemacht werden wird in ein, zwei Jahren oder
welche?
Ja, zwischen Peißenberg und Weilheim, dass diese Brücke, die da fährt, auch nicht gemacht wird. Also ich finde das Ganze schon wieder so ein bisschen skurril, weil wenn ich schon diese Linie zwischen, ich sag mal, für knapp 6 Monate schließe, dann sollte ich doch versuchen, diese komplette Bahnstreckenlinie zu sanieren.
Ja, theoretisch muss der
einfach den Menschen wieder mal die Glaubhaftigkeit an einem vernünftigen Bahnverkehr mit zeitlicher Einhaltung der ursprünglich gedachten Zeit irgendwo
in perspektivische Zukunft.
Es ist doch jetzt schwer, so zur
Verfügung zu stellen.
Man macht ein halbes Jahr zu und wohl weiß ich, dass das nicht alles saniert werden kann. Da frage ich mich auch, was ist hier los? Was stimmt nicht? Warum muss ich dann eine Bürokratie wegen einer Scheißbrücke dermaßen in Anspruch nehmen, dass ich sage, nein, das wird jetzt mitgemacht, wir ziehen das vor, wir brauchen das und das und das und dann wird das Ding einfach gemacht.
Ich weiß gar nicht, was ist für bürokratische Hürden dabei?
Ich weiß es auch nicht, was ist denn das für ein Mist? Ich weiß nicht, welche Anträge da gestellt werden müssen, wahrscheinlich was der Pflegesatzanträge, ich weiß ja nicht, was da passiert, aber das ist doch ein Trauerspiel sucht seinesgleichen.
Wohl weiß, ja, gut, ich, das ist ja, wohl weiß ich, dass es ja kein kommunalpolitisches Thema ist, sondern
nein, das ist
ein Thema,
das ist
der Bahn. Der Bahn.
Ja, genau. Aber es ist doch genug Geld für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt worden. Und die Bahn ist ja halt auch mal eine Sache des Staates.
Zum Teil, ja, genau, richtig.
Und von daher ist doch mal.
Streckenführung angeht, ja.
Und dafür muss sie doch, bevor ich das Ding jetzt ganz zusperre, nehme ich doch das in die Planung rein und sperre dann zu, wenn ich weiß, dass ich das auch alles mitmachen kann. Also es ist ein Drama. Naja, also es tun mir die Leute jetzt schon leid, die darauf angewiesen sind, dass sie mit der Bahn
das wird bitter.
Von Montag bis Freitag in Anspruch nehmen müssen, weil sie sonst nicht in die Arbeit kommen. Und
wohl ich weiß ich
auch mit dem Wissen, dass der Schienenersatzverkehr auch nicht kommen wird, nicht zu dem Zeitpunkt, wenn sie
ihn brauchen. Ja, ich hab da eine Lösung.
Was denn?
Wir machen in Peiting einfach so eine Mitfahrbank.
Ja, könntest du theoretisch machen.
Wir machen eine Mitfahrbank nach Weilheim.
So schaut's aus. Ja, wir empfehlen jetzt einfach schon Fahrgemeinschaft zu bilden, auch wenn die bis nach München gehen. Vollkommen wurscht, nutzt die Möglichkeit einfach, um nach Weilheim zu kommen. Ja, und das ist...
Und so eine 2 Kilometer Mitfahrbank könnten wir auf dem Weg zur...
Das ist doch ein Trauerspiel. Und an Lächerlichkeiten eigentlich nicht mehr... Ja...
Ja, was soll ich dazu sagen, ja, Patrick?
Da brauchen wir überreden. Das
Thema ist auserzählt von dir, gerade eben.
Ist es auch.
Zu was für einem Thema kommen wir jetzt noch? So viel Zeit haben wir gar nicht mehr.
Nee, ich weiß nicht, was wir noch sagen wollen.
Bayern hat gegen...
Ja, lass mal, Bayern.
Bergamo. Atalanta Bergamo.
Also eine Machtdemonstration sucht seinesgleichen. Man kann... Also ich habe mir ja viel vorgestellt, zumal der Atalanta Bergamo auch jetzt kein Verein ist. Der hat seine Berechtigung in der Champions League, weil die über Jahre wirklich ein fantastisches Fußball spielen. Aber dass Bayern die mit 1-6 so dermaßen abfertigt, zumal er das 1... einer Tor, das letzte Tor in der Nachspielzeit noch entstanden ist. Das Ganze ist so mit so einem weinenden Auge zu sehen, weil wir haben 3 Spieler verloren. Das ist natürlich
die Frage wird sein, ist
Ulbrich ist natürlich
eine Frage.
Ulbrich.
Ulreich ist der Nachfolger dann jetzt fürs nächste Spiel.
Obwohl weiß ich, dass er halt schon seit
27 Jahren nicht mehr gespielt hat. Ja, aber ich mag den. Er ist ein guter Torwart. Der ist im Training, der ist im Saft, der macht es sensationell. Ja. Ich mag den eigentlich sehr. Hat immer geliefert, wenn er eingesetzt wurde. Davis, da mache ich mal keine Sorgen.
Davis verletzt, da schaut es jetzt gar nicht so gut aus.
Und Musiala war, glaube ich, auch raus.
Musiala, aber eher dann. Nicht schlimmer. Er laboriert, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen an der Verletzung, die er hatte. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay. Torhütertechnisch muss der FC Bayern wahrscheinlich für die nächsten 2-3 Wochen verzichten. Also das betrifft dann auch das Rückspiel, obwohl ich sage mal, das Rückspiel ist eigentlich sollte.
Da kann Tarnat wieder ins Tor.
Eigentlich.
Ja, kannst du ja das Spiel nur erinnern, wo Tarnat ins Tor ging.
Ich weiß nicht, was das ist.
Das war noch zu Oli Kahn-Zeiten. Da ist Oli Kahn war im Tor für den FC Bayern.
Mhm.
Dann ist der mit irgendeinem zusammengerannt. Dann musste der ausgewechselt werden. Dann kam da Ersatztorwart rein, den ich jetzt nicht mehr benennen kann. Also Rensing war es nicht, das war vor seiner Zeit, das war irgendjemand anders und der hatte dann den Fuß umgeknackst und konnte auch nicht mehr weiterspielen und dann hatten die ihr Wechselkontingent schon erfüllt, waren aber, glaube ich, 1-0 hinten. Mhm. Dann musste Tarnat das Torwarttrikot anziehen, dann hat mitunter Semi Kufur ich glaube, das 2-1, erstmal haben sie das 1-1 geschossen und dann hat er das 2-1 geschossen, um dann dass Tarnat noch eine legendäre Parade macht, als Feldspieler wohlgemerkt, in Unterzahl, und dann haben sie das Spiel noch gewonnen, was dann dazu geführt hat, dass sie am Ende sogar ganz arschknapp Meister geworden sind. Das sind Fußballgeschichten.
Das ist nur wirklich.
Die Frage wird, aber das ist schon länger her, und die Frage wird auch sein, ob jetzt Kimmich und, das war gerade in der alten Zeit verhaftet, ob Kimmich und Ulisse, glaube ich, die beiden waren es, oder? Die, wo sich noch eine gelbe gezogen haben.
Mhm.
Und die dritte. Ob die jetzt noch für ein Spiel mehr gesperrt werden wegen Absicht?
Das glaube ich nicht, oder?
Also ja, Zeitspielen bei 6-0 ist auch so eine Frage. Das könnte oder man dann schon 6-1 auch. Oder ja, 6-0, ne? Das ist halt dann schon so eine Sache, wo du ja sagst,
ja, wenn könnte da Absicht sein. Ja, wenn da kein freier Spieler war, wo muss man denn hinspielen? Ja. Wir müssen sich halt mal anders aufstellen, dass man da halt.
Ja, leider war halt dann doch ein freier Spieler da.
Ja, ja.
Wenn man so im Nachgang schaut oder in dem Augenblick. Also um zur Erklärung, es ist, die beiden haben sich absichtlich noch eine gelbe Karte abgeholt, oder kann man ihnen zumindest unterstellen, damit sie dann fürs Rückspiel, das ja wohl vielleicht leichter handelbar ist, wenn man 5 Tore Vorsprung hat, dann auskurieren können, damit sie, für die wichtigen Spiele,
das nächste Spiel gesperrt.
Genau. Aber gehen dann ohne gelbe Karten vor Belastung dann entsprechend in die nächste Runde, und das ist natürlich schon aus irgendeinem Zufall heraus sinnvoll.
Sie hatten dann einen Spieler befragt gehabt, gell, wie er es handeln würde. Sagt er, ich habe das schon mal gemacht, bin hingegangen, sage ich, Schiri, ich brauche eine gelbe Karte. Was machen wir? Ich kann es theatralisch machen oder halt normal. Und dann hat er gesagt, ja, ist, mein Motto ist unbeeindruckt. Und dann hat er irgendeinen Schmarrn gemacht, hat gelbe Karte gekriegt, aber er kann es gegessen. Also er meint, man kann auch mit dem Schiedsrichter reden, wenn es ein bisschen, man braucht eine gelbe Karte, kann man auch Trikot ausziehen, gibt es ja alles, ja.
Stimmt.
Kriegt man auch eine gelbe Karte. Also von daher, jetzt schauen wir mal, hoffen wir, dass sie nicht noch weiter gesperrt werden. Aber lass uns doch, weil wir im Sport sind, noch ganz kurz in den Paralympic schauen. Und das war ja eigentlich zu erwarten, und aber nicht in diesem Ausmaß. Paralympics und der Boykott des Einlaufens in Verona. IOC hat sich entschieden.
Okay, ich hätte jetzt einen mega Witz parat gehabt, aber den lasse ich.
Nein, den lassen wir jetzt wirklich. Ist auch das IOC, gell? Für Paralympics ist, glaube ich, das IOC zuständig, oder heißen die anders?
Ich frage mich nicht.
Ich weiß es nicht. Also, was ist passiert? Das Olympische Komitee der Paralympics hat sich entschieden, doch wieder Russland teilnehmen zu lassen an den Olympischen Spielen. Und das ist natürlich ein Horrorszenario für alle, gerade bei den Paralympics. Also zumal ja da auch wirklich ukrainische Athleten sind, die aufgrund des Krieges bei den Paralympics teilnehmen müssen. Und das ist ja nun, also kurz gesagt, die Hälfte der Nationen.
Du wolltest sagen, Russland ist dafür verantwortlich, dass so viele ukrainische Sportler jetzt bei den Paralympics teilnehmen müssen.
Sozusagen. Und die Phase ist natürlich, dass das überhaupt.
Und deswegen darf Russland jetzt wieder teilnehmen.
Russland darf jetzt wieder teilnehmen, ja, an den Paralympics. Und nicht nur in den Paralympics, sondern ich glaube dann auch in Zukunft, weil wir sprechen hier von einem Land, was jahrzehntelang Staatsdoping betrieben hat, dass ein Land angreift, und wir stehen ja eigentlich für Frieden und Paralympics noch viel, viel mehr, und dass sowas,
wie kann man eigentlich mehr für Frieden stehen, wie für Frieden stehen?
Ganz genau, das ist.
Also, aber gut, das ist ja das andere, aber.
Und vor allem diese Schmach, dieses Beleidigende, dieses Unabkömmliche, dieses Unfassbare, wenn dann ein russischer Athlet eine Hymne bekommt aufgrund der Goldmedaille mit allem drum und dran. Und also dieser Einlauf, ich kann mich gar nicht beruhigen, weil dieser Einlauf in den Paralympics war eine Peinlichkeit, sucht seinesgleichen, aber nicht aufgrund, weil die.
Ich boykottiere das auch deswegen und schaue es nicht.
Ja, ich schaue es immer wieder mal, aber es ist wirklich.
Nein, ich schaue es nicht.
Ich finde es. Die untergraben alles. Die untergraben alles, was wofür große Teile der nicht Russland vielen Sportwelt seit Jahren gekämpft hat. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, nee, geht gar nicht.
Lass uns zu den Üblichen kommen.
Von daher sollte sich das Komitee vielleicht überlegen, ihre Meinung nochmal zu ändern, weil das kann nicht sein, dass russische Sportler an Olympischen Spielen.
Ja, du hast ja deine Meinung klar gemacht. Also, Grüße gehen raus.
Ja, aber sowas von.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut.
Ja, war für eine Überraschung gut.
Ja, ja, ist definitiv. So, Christian, dann würde ich sagen, weil du der Sieger der Woche bist.
Ja, läuft bei mir.
Also als Sieger der Woche würde ich sagen, schieß los.
Ich würde sagen, darf ich beginnen?
Ja, ja.
völlig verständlich. Welche Kunst würdest du gerne beherrschen, Patrick? Und mit Kunst meine ich, geht vom Töpfern übers Zeichnen, übers Musizieren bis hin zum
Das ist schwer.
Singen.
Das ist schwer.
Unabhängig von dem, was es dann ökonomisch potenziell an Erfolg bringen würde, also was du dann damit an Geld verdienen kannst, könntest, um das geht es nicht. Es geht einfach darum, was würdest du gerne beherrschen?
Das ist eine super interessante Frage, weil jede Kunst ja ihre eigene Ausdrucksweise, ihren eigenen Sinn vertritt und ich sage jetzt mal nur das Thema Singen. Ja? Ich möchte es, wenn du unfassbar geil singen kannst, ja, und eine Stimme hast, ich sag unfassbar geil, nicht du, sondern unfassbar geil. Und wenn du eine Stimme hast wie ein Nebelhorn, möchte ich gerne mal empfinden, wie eine Person sich fühlt, wenn sie ein Song wirklich richtig raushaut. Ja, ich rede jetzt nicht von so ein bisschen rumsingen, sondern so, wenn man richtig professionell singen kann, was ein Mensch, eine Person fühlt, wenn sie diesen Song singt. Das ist, finde ich, immer wieder faszinierend, wenn du Menschen siehst, die unfassbar gut singen können.
Bye, Miss American Pie.
Und auf jeden Fall finde ich das, du zerstörst jetzt gerade die ganze.
Ich will mir nur in das Gefühl rein singen.
Und das würde ich gerne mal spüren wollen, wie sich das anfühlt.
Von der Chevy to the Levy.
Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum, was ich auch empfinden würde gern, wenn man richtig ein richtig geiler Gitarrenspieler ist zum Beispiel, ja, und du ziehst da gerade so ein Solo runter, runter.
Kann ich mir schon tatsächlich ja aus
wie du dem dich Italienischen fühlst, raus, ja. Dass du ja, da wirklich schön. in so ein Ding reinfällst, ja, in so ein Gefühl, in so ein Emotion reinfällst,
in so ein Flow, in so.
Ja, ja, dass du da komplett drin bist. Das finde ich sehr interessant. In der Kunst, ich glaube, wenn jemand ein Bild malt und der malt da 4, 5, 6 Stunden in einem Bild, ist er auch in einem Flow drin, ganz klar, weil das macht er nicht. Er sieht dann irgendwas, was er ausdrücken will. Und es ist schwer zu sagen, ich glaube, singen wäre mein absoluter Favorit, wenn, aber nicht so ein bisschen singen, sondern richtig.
Also nicht so wie ich, sondern
nee, richtig wie
bisschen schlechter.
Richtig gut. Ich glaube, das wäre so ein Ding, was mir, glaube ich, vom Gefühl her, ich glaube, am meisten geben würde. Das ist, glaube ich, so ein, weiß ich nicht,
wir haben professionelle Mikros.
Ja.
Es nennt sich sogar tatsächlich in der Fachsprache das Michael Jackson Mikro, tatsächlich. Mhm. Also du hast jetzt die Chance.
Nein,
Patrick, dann kannst du dich jetzt in Flow singen.
Ich sag, wenn ich könnte, aber ich kann nicht.
Ja, vielleicht kannst du ja. Nein. Und du hast es einfach nur probiert. Ich würde dir jetzt hier die Stage geben, dass du sagst, 3, 2, 1. Ich begleite dich mit meinem Klavier hier
unten. Nein, lass es. Was ist bei dir?
Das ist eine sehr gute Frage. Malen kann ich, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich nicht.
ja, war nicht schlecht, ja.
Das brauche ich tatsächlich nicht. Da weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man es kann, tatsächlich. Was mir abgeht, ist ein, was ich gerne können würde, wäre tatsächlich auch im Musikalischen. Wie gesagt, den Rest, wie gesagt, malen oder so, das geht, das ist alles gut. Oder zeichnen, malen. Aber was ich gerne können würde, wäre ein Instrument spielen. Mhm. Und zwar gut. Und ich meine es nicht Gitarre im Sinne von dem, dass man ein paar Oktaven runterlässt.
Wie ich dir gesagt habe ja vorhin, also richtig, du kannst selbst Solis erfinden, die du dir gerade runterspulst, wo du dich in einem
Flow reingibst. Also wahrscheinlich, ich würde eher so sagen Klavier. Ich würde gerne Klavier spielen können. Ich hätte gerne in meinem Obergeschoss einen Flügel stehen und in dem ich wahnsinnig gut Klavier spielen können würde, weil zum Beispiel, ihr habt es ja gerade gehört, singen kann ich. Und dann würde ich dazu singen natürlich und aber so auch nicht so das einfache Klavierspielen, wie es ich jetzt immer hier im Podcast mache, wenn es um unsere besoffenen Anfänger bekifft oder einfach nur alt geht, sondern so richtig Klavierspielen mit so den Zwischendingen und dann vielleicht auch mal was Klassisches. Das wäre schon sehr, 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 sehr schön. Mhm. Also unabhängig davon, dass man es ja lernen könnte.
Deutschen Jungstar gibt es ja da, der Klavier spielt wie ein Gott, ja. der auch dann das in die sozialen Medien getragen hat, wo dann wirklich eine Fanbase aufgebaut hat und auch die Klassik
genau.
rausträgt.
Ja? Aber ich möchte ja so gut sein, dass ich die sozialen Netzwerke auch gar nicht brauche, dass das einfach von alleine.
Nee, der braucht sie auch geht. Nicht. Es ist nur, er bringt die Klassik zu den jungen Menschen. Ja, das finde ich.
Ja, ist an sich sehr schön. Also klassische Musik an sich auch sehr schön.
Also wenn man es mit Musikinstrument vergleichen würde, würde ich jetzt sagen, bei mir die zwölfseitige Gitarre. Das ist ein klassisches Instrument, was man natürlich auch gibt. Auch Yngwie Malmsteen zum Beispiel, der das auch das genutzt hat dann später, um Gitarre zu spielen, was natürlich mit einer Geschwindigkeit, einem Speed zu tun hat, was seinesgleichen sucht. Also zwölfseitige spanische Gitarre, das ist schon auch ein Monster, gell?
Muss ich sagen. Ich bin beim Flügel, den ich gern wahnsinnig gut beherrschen wollen würde. Problematik an meiner Seite ist, dass ich haargenau weiß, dass es wahnsinnig viel Zeit benötigen würde, um das zu lernen, weil jeder normale Mensch sagt halt, ja, dann mach halt. Stell dir halt da ein Keyboard erstmal rein und übst dann und besorg dir dann einen Flügel, ist ja auch alles möglich, kein Thema. Aber ich weiß, dass es mir so viel Zeit kosten würde in meinem Alter.
Die Nachbarschaft.
Da machen wir das Fenster zu. und dann wird es schon gehen, aber kannst du den Flügel auch zuklappen. Aber nein, das wird schon, aber du brauchst halt einfach so viel Zeit, das so gut zu können, wie es ich gerne können würde. Und ich habe einfach zu spät angefangen. Bin ja mehr oder weniger damals schon mit Blockflöte gescheitert. Das habe ich jetzt erst vor kurzem nachgeholt.
Gut, das ist auch ein völlig unterschätztes Musikinstrument, ja.
Blockflöte, ja, finde ja. ich auch. Seit ich es einigermaßen spielen kann, bin ich der gleichen Meinung. Ich kann mittlerweile intuitiv das Schneider fängt am Aus von der Biermöselblasen mit der Blockflöte spielen.
Fantastisch.
Das habe ich mir selber angeeignet, weil die Noten gibt es ja nicht. Für Blockflöte. Das habe ich einfach aus meinem musikalischen Gehör heraus
in C-Dur improvisiert. Oder F?
Also keine Ahnung, was die Blockflöte hat. Das ist eine Holzblockflöte. Und ich kann das aus dem Stand heraus. Das ist wirklich. Vielleicht kann ich euch das mal vorführen. Endlich,
nein,
auch schon mal der Blockflötenteil vorgeführt habe.
Lass stecken.
Ich glaube, das war sogar der Schneider fängt immer aus.
Lass stecken. Ich weiß nicht, es hat sich angehört wie.
Ja, weil du ja immer nie zuhörst. Also vielleicht kann ich es euch nochmal irgendwie zur Schau tragen. Liegt hier eine Blockflöte rum?
Nein. Also Christian, komm mal zu meiner Frage.
Es war hier ewig immer eine Blockflöte, Patrick.
Christian,
aber ich glaube, ich habe die weggeräumt, so ein Mist.
Ja,
das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, euch nochmal was zu zeigen, aber gut.
Nein.
Ja,
also Glück gehabt. Komm mal zu meiner Frage. Ich glaube, das haben wir jetzt durchgekaut.
Ja, ich muss ja jetzt berufliche Perspektiven für mich erörtern und dann wäre ich vielleicht professioneller Blockflötenspieler. Das könnte ja passieren.
Im Kinderchor.
Schöne Grüße an die Pacifists gehen raus.
Ja. Falls sie mal einen brauchen.
Ja.
Aber das haben wir jetzt gut durchgekautes Thema,
abos
durchkauen. Christian, meine Frage heißt, welches Tier würdest du niemals essen? Also Hund, Katze, bei mir fällt komplett aus. Und Schwan, um einfach mal eins vorwegzunehmen. Schwan, Hund, Katze.
Schwan verstehe ich nicht. Schwan, wenn ich den Schwan da umeinander, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich diesen Schwan auf diesem See sehe, dann denke ich mir, den sehe ich zur Hälfte einfach nur gebraten im Rohr. Was hast du gegen einen Schwan? Was ist denn am Schwan nicht zu essen? Das ist wahnsinnig muskulär. Also es ist doch ein schönes Tier. Wenn du das abbrühst und zupfst, ist doch alles in Ordnung. Schaut aus wie eine Gans.
Ist doch früher, im Ende 18, Anfang 19. Jahrhundert, war das durchaus auf den Tischen der Könige oder was auch immer.
Sag ich doch. Fühle ich mich angesprochen und würde ich annehmen.
Aber das wurde dann irgendwann mal, glaube ich, Schwan ist eh unter Naturschutz. Aber
okay, dann nimm ich es zurück. Also sollte jetzt ein peinigen Schwan im Pärchen verschwinden am Gumpen, dann ich war es nicht. Ich hatte ja eh mit meinem Fleischkonsum und kaufe ja kein Fleisch und keine Wurst und würde das somit eher
vor allem
eher,
an so einem Flügel klapperst du auch eine Weile, ja? So 2 Meter Spannweite, da bist du schon ein bisschen am Knabbern.
Also ich kaufe keine Fleisch und keine Wurst, aber wenn im Gumpen ein Schwan rumschwimmt, dann bitzelt es mich.
Ich kann ja nicht mal sagen, ich habe mir mal gelesen, dass Schwan jetzt nicht so wirklich super toll schmeckt, aber er ist essbar. Aber welches Tier?
Nein, Schwan, also,
was würdest du nicht essen wollen?
Sagen wir mal, es gibt irgendwie diese Notlagen oder so, da wo du dann auf Schwan zurückgreifen müsstest, aus irgendwelchen ernährungstechnischen Gründen, weil du irgendwie mangelernährt bist, dann hätte ich mir aber Schwan, jetzt würde in den in den harten Flügel beißen.
Ja, aber ich mach's mal so. Aber jetzt, welches Tier würdest du nicht essen
wollen? Affe.
Affe sowieso nicht, nein. Oha. Nein, Affe, wer isst einen Affen bitte?
Frage mich nicht. Ich find's ja widerlich, wenn die im Zoo gehalten werden, kriege ich schon Plack. Also,
was haben wir noch im Angebot? Also Affe auch nicht.
Das ist widerlich, oder? Das ist widerlich. Widerlich. Das ist,
ich kenne auch keine Tiere, die Affen essen. Oder? Gibt es Tiere, die Affen essen?
Ja, Löwen oder so vielleicht, oder?
Ja, aber nur wenn er vom Baum fällt, oder? Wenn er vielleicht, wenn er dann stirbt oder vom Baum fällt, keine Ahnung. Weißt du, es gibt ja keine Löwen. Im Dschungel gibt es ja keine Löwen. Also davon abgesehen.
Ich war auch gerade am Überlegen, ob die ja gleiches Habitat haben, wo sie sich irgendwie begegnen können.
Tiger vielleicht, ja, die irgendwo. Aber was haben wir noch so im Angebot?
Ja, Hund ist natürlich.
Hamster?
Ja.
Hamster, ja,
Hamster
ja auch.
Hamster geht.
Ist ja in also, Südamerika eine
Ja, genau, das ist genau wie Meerschweinchen. Das siehst du ja am Spieß. Das, wir haben schon mal so ein Foto gesehen, das sieht sogar ziemlich lecker aus.
Ja.
Also das ist,
Schlange?
Ich mag Schlangen nicht, also ja.
Insekten?
Sowieso.
Insekten ist jetzt,
sind ja sowieso Insekten, das, ist jetzt kein Insekten ist regelmäßig, wenn ich keine Proteine mehr habe und immer, wenn ich dann vom Radlfahren heimfahre.
Grenzt durch den Garten.
Und ich dann kurz vor Peiting an diesem Misthaufen vorbeifahre.
Mund auf.
Mein Mund auf und dann habe ich meine Proteinzufuhr.
Ach, schön.
Eigentlich erledigt. Musste ich aufpassen. Es gibt eine Stelle, wenn du da nicht den Mund zumachst, dann bist du proteinversorgt.
Ja, gut.
Ja, aber gibt es tatsächlich, also
Hundekatzenfälle ist ewig. Glaube ich, das finde ich so schlimm. Das lassen wir jetzt mit China. Also Hundekatzen wieso nicht? Aber wie gesagt, Affe ist gut und Schwan bei mir wäre so.
Ja gut, Affe ist ja so menschenartig. Das macht ja sowieso keinen Sinn.
Nein,
das hat sowieso widerlich.
Den habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, auch dass sie den überhaupt.
Ich würde ja auch so zum Beispiel auf sämtliche, aber das liegt halt einfach wahrscheinlich an unserer Fauna, dass du zum Beispiel auf so Tiere wie Zebra, Löwe, ist ja auch eine Katze, aber Löwe, Elefant und solche Dinge, absolut überhaupt nicht vorstellen kann.
Ich glaube, Elefant kannst du gar nicht essen. Oder?
Nee. Krokodil, weiß ich noch.
Krokodil ist ein Strauß.
War alles, früher alles mal.
Zebra
mal
irgendwo alles essen, Känguru. Genau. Känguru hervorragend. Übrigens kann man alles vorstellen, aber naja gut.
Nein, um das abzuschließen, ich versuche tatsächlich, am Ende versuche ich irgendwann so stark zu sein, gleich überhaupt nichts mehr von den Tieren zu essen, egal was es für eins ist. Aber wie lange das dauern wird, um das konsequent dauerhaft umzusetzen, steht noch auf dem anderen Papier.
Na gut, dazu bin ich zu viel Fleisch esse, aber zumindest kann man sich jetzt Gott sei Dank die Fleischqualitäten heraussuchen. Das ist ja das, was zählt auf Nachhaltigkeit und Haltung. Gut, Christian, sind wir durch, oder?
Ja, die letzte Frage war jetzt auch nicht ausreichend cool beantwortet, aber es
hilft. Nee, aber ja gut, sagen wir noch kurz die Wahl am 22. steht an?
Ja, geht's zum Wählen.
Geht's zum Wählen? Entscheidet euch für den richtigen?
Ja.
In meinem Fall wird es definitiv die Jugend sein. Der Jugend kann man mal eine Chance geben. Und von daher glaube ich, kann nicht schlechter werden. In dem Fall.
Ja, ich werde mich an anderer Stelle außerhalb des Podcasts mal dazu äußern.
Genau. Dann wünschen wir euch ein schönes Knochenende.
Ja, das passt ja wunderbar.
Wunderbar. Also macht es gut. Ciao. Servus.
Darf ich eins nur sagen?
Bitte.
Weißt du, warum ich jetzt zum Abschluss, weißt du, warum ich eigentlich die Wahl verloren habe?
Weil?
Weil die Leute nicht wollten, dass sich dieser Podcast verändert.
Das ist der entscheidende Punkt.
Also die Leute hatten die Wahl zwischen mir als Bürgermeister, dann hätte sich dieser Podcast natürlich etwas verändert. Ich hätte etwas
weniger Zeit.
Er wäre vielleicht nicht mehr wöchentlich gekommen. Es wäre auch so, dass man die kommunalpolitischen Themen, ich behaupte jetzt mal etwas, zumindest die von Peiting und die vom Umland etwas gediegener hätten oder ich zumindest etwas gediegener,
angepasster,
in ähnlichen Inhalt, aber mit anderen Worten verpackt, kommuniziert hätte. Und ich glaube, dass die Peitinger das eben nicht wollten.
Ich glaube,
im Bürgermeisteramt ziehen wollten. Ich glaube, das konnten sie sich sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, dass sie halt einfach abgewägt haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Lori als Bürgermeister aber wir haben ja ihn, also im Gemeinderat, wenn man ihn wählt, und so bleibt wenigstens der Podcast so bestehen, wie er ist, den wir schätzen und lieben.
Und die Zahlen sprechen dafür. Ja, also die Zahlen für den Podcast sprechen dafür, dass das so
gewesen ist. Ja, und die Wahlergebnisse auch.
Ja, genau.
Das nur an dieser Stelle noch. Also.
In dem Fall, lasst euch überraschen. Wir wissen, wann der nächste kommt.
Gute Zeit euch.
Macht es gut. Ciao.
Adios. Thank you.